Merci. Madame la Présidente, chère Yael, chers députés de l'Assemblée nationale et du Bundestag allemand, soyez les bienvenus à la 12e réunion de l'Assemblée parlementaire
franco-allemande. Wir haben heute besondere Gäste, die Gewinner des deutsch-französischen Parlamentspreises. Liebe Frau Moser, liebe Frau Bilger, lieber Herr Bilger, lieber Herr Halm. Nochmals herzlichen Glückwunsch. Wir sind uns eben bei der feierlichen Preisverleihung begegnet.
Und ich switche gerne ins Deutsche und begrüße Sie alle sehr herzlich und eröffne hiermit, liebe Kollegin und Präsidentin Yael Brown-Vivet, unsere parlamentarische Versammlung. Seien Sie uns alle sehr, sehr herzlich willkommen hier bei uns in Berlin. Die deutsch-französische Parlamentarierversammlung hat Tradition. Wir haben beide das Anliegen, sie richtig zu beleben. Und der deutsch-französische Parlamentspreis ist nach längerer Pause neu aufgelegt worden. Hinter den vielen Einsendungen stehen Menschen, die sich mit unserer Geschichte, unserer politischen Gegenwart und auch Herausforderungen für unsere Demokratien beschäftigen. Und sie verändern, das muss man wirklich sagen, mit ihren Projekten das Miteinander zwischen unseren beiden Ländern. Und ich freue mich auch, dass viele der Kolleginnen und Kollegen eben der Preisverleihung auch beigewohnt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Frau Ministerin Dorothee Bär, wir werden Sie nachher noch vorstellen. Sie ist unsere Ministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, aber auch zuständig für Digitalisierung und vieles mehr in der Bundesregierung. Und ich freue mich sehr, dass sie heute in Präsenz auch hier teilnimmt. Unsere Sitzung, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Sitzung fällt auf ein sehr besonderes Datum. Heute jährt sich nämlich das Inkrafttreten des Vertrages von Lissabon. Das ist übrigens ein willkommener Anlass, um über unsere Verantwortung als Parlamente auch nachzudenken. Lissabon hat, muss man sagen, viel verändert. Der Vertrag hat das Europäische Parlament gestärkt und auch die nationalen Parlamente. Er hat sie zu Wächtern der Subsidiarität der Europäischen Union gemacht. Und wir alle tragen Verantwortung dafür, dass die EU dort handelt, wo sie einen Mehrwert schafft und sich zurückhält, aber wo sie Entscheidungen besser denen vor Ort überlässt, wo man sie auch besser treffen kann. Im Vertragstext werden wir nationalen Parlamente sogar noch vor dem Europäischen Parlament genannt. Das ist übrigens keine Fußnote, sondern das ist ein Auftrag. Und in diesem Licht steht auch unsere deutsch-französische Parlamentarische Versammlung. Sie ist nicht nur eine parlamentarische Antwort auf den Aachener Vertrag, die DFPV, sie nimmt die gewachsene Verantwortung der Parlamente eben nach Lissabon auch auf. Und wir zeigen hier, wie parlamentarische Kontrolle und Initiativen über Grenzen hinweg aussehen kann, wie aus zwei nationalen Blickwinkeln dann ein gemeinsamer wird. Und wir sind in dieser Versammlung in der Lage, über unterschiedliche nationale Interessen hinweg politisch dann auch zusammenzukommen, auch Initiativen zu ergreifen, zu diskutieren natürlich und dann auch abzustimmen. Und vielleicht sollten wir uns selbst ermutigen, dies gerade auch dort häufiger zu tun, wo niemand sonst einen Impuls setzt. Wir stehen mitten in einer Zeit der Erschütterungen unserer Friedens- und Werteordnung. Europa muss sich geopolitisch und wirtschaftlichen Verwerfungen stellen. Und meine Kollegin und ich, wir haben uns eben auch zu einem Gespräch, zu einem Austausch getroffen und uns über das Thema Nahe Osten, über die Ukraine, aber auch über die Situation in unseren Parlamenten unterhalten. Und manche Verwerfungen haben ja ihren Grund außerhalb Europas. Aber andere, liebe Kolleginnen und Kollegen, die liegen durchaus in unserer eigenen Hand. Und wie wir weiter gemeinsam zum Beispiel auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagieren, wie wir dem Erstarken europafeindlicher Kräfte begegnen, den nationalen Egoismen, die in Europa um sich greifen. Und wenn Europa gefordert ist, sind es häufig eben unser beider Länder. Es ist Frankreich, es ist Deutschland, auf die sich die Blicke richten. Und so ist es auch heute. Und liebe Jael, es gibt durchaus weitere Kollegen, die zu uns beiden schon gesagt haben, könnt ihr nicht mit uns auch eine solche Versammlung eingehen? Das ist schon was sehr Besonderes, wenn Franzosen und Deutsche sich treffen in einer solchen Versammlung. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, Lissabon gab den Parlamenten einen europäischen Auftrag, die verantwortliche Mitgestaltung und auch Kontrolle. Habe ich gerade eben schon mal erläutert, das ist ein Auftrag einer gemeinsamen Verantwortung und auch eines verlässlichen Kurses. Und mit unserem Instrument der Kurzmission haben wir im Juni in Paris, und das war übrigens sehr schön, da will ich mich nochmal sehr herzlich bedanken im Namen der deutschen Delegation für diesen herzlichen, für diesen sehr freundschaftlichen Empfang. Und da haben wir in Paris, als wir bei euch waren, haben wir, finde ich, ein sehr klares Zeichen auch gesetzt und wir haben auch ein sehr präzises Bild auch, denke ich, geliefert mit der Evaluation des Aachener Vertrages. Und herzlichen Dank auch Brigitte Klingert und Andreas Jung, die beiden sitzen hier vorne, für die wirklich zeitintensiven Anhörungen, die ihr hinter euch und auch sehr souverän gemanagt habt. Vielen, vielen Dank dafür. Und die Berichte, die zeigen uns, wo unsere Zusammenarbeit aktuell steht, ob mit Blick jetzt auf die Grenzregion, mit Blick auf Kultur und auch Sprache, Jugend, Zivilgesellschaft oder Innovation. Es gibt Erfolge, auch das will ich ganz klar sagen, auf die wir stolz sein können. Es sind mehr als 3.500 Projekte des Deutsch-Französischen Bürgerfonds, die umgesetzt wurden in nur 5 Jahren. Und ich finde, das ist eine starke Bilanz und vor allen Dingen dann, wenn es auch nachhaltige Wirkung hat. Und andererseits bestätigen die Anhörungen, wie mühsam das Klein-Klein der unterschiedlichen Rechtssysteme, Verwaltungsstrukturen und die Herangehensweisen bei Problemlösungen sein kann. Das hindert uns, wenn wir ganz offen sind, wir müssen ja auch selbstkritisch sein, im globalen Wettbewerb. Und wenn es einfacher ist, ein Start-up in den USA zu finanzieren, als in Deutschland oder in Frankreich, dann ist das durchaus ein ganz klarer Auftrag an uns selbst. Lösen wir endlich diese gezogenen Handbremsen. Und daran, deshalb freue ich mich auch sehr auf diese Regierungsanhörung mit der französischen Digitalministerin und der deutschen Forschungsministerin. Und wie sich das für eine Digitalministerin gehört, ist sie digital zugeschaltet. Sehr geehrte Frau Ministerin Le Enaf und sehr geehrte Frau Ministerin Dorothee Bär. Liebe Dorothee, schön, dass Sie, dass ihr beide heute dabei seid. Herzlichen Dank. Digitale und technische Souveränität wird darüber entscheiden, ob Europa Wohlstand schafft oder eben Wohlstand verliert. Das gilt für unser beider Länder. Und unsere Parlamente dürfen hier eben nicht nur Zuschauer sein. Und unseren französischen Freunden darf ich berichten, dass der Finanzausschuss des Deutschen Bundestages im Oktober den Beschluss der DFBV zur Europäischen Kapitalmarktunion auch beraten hat. Das war unser aller Ansinnen und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Die Befassung unserer Parlamente eben mit den Beschlüssen der DFBV zu verstetigen. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Die Welt wartet nicht auf uns. Und wenn wir nicht handeln, handeln andere. Und deshalb halten wir es wie Charles de Gaulle. Il vaut mieux avoir une action incomplète que la recherche d'une perfection chimérique. Also es ist besser, eine unvollkommene Entscheidung zu verwirklichen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es vielleicht niemals geben wird. Je nous souhaite des discussions intenses
et wünsche uns intensive und erfolgreiche Beratungen. Frau Präsidentin, liebe Jael, du hast das Wort.
Madame la Présidente.
Frau Präsidentin, liebe Julia, sehr geehrte Ministerinnen, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, sehr geehrter Herr Botschafter, sehr geehrte Damen und Herren. Hallo Frankreich, Boualem kehrt zurück, wir werden siegen. Das waren die ersten Worte von Boualem Sansal, als er in Berlin landete nach seiner Freilassung. Ich zitiere hier im Bundestag heute diesen großen franco-algerischen Schriftsteller, der in Deutschland so bekannt ist und so geschätzt wird für seinen Roman Das Dorf des Deutschen, weil seine Freilassung mehr ist als eine große humanitäre Erleichterung. Es ist vielmehr ein deutliches Zeichen, für das Vertrauen, das unsere beiden Länder verbindet, für die Effizienz der Stärke unserer Zusammenarbeit und auch ein Zeichen, dass, wenn Frankreich und Deutschland geeint auftreten und gemeinsam vorgehen, Freiheit immer über Willkür siegt. Durch die entscheidende Vermittlung als vertrauenswürdiger Dritter durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier war dieser glückliche Ausgang möglich. Genau das ist die gelebte deutsch-französische Freundschaft. Und wir möchten Ihnen noch einmal herzlich für diese Vermittlung danken, die zur Freilassung eines unserer Landmänner beigetragen hat, der mehr als ein Jahr inhaftiert war. Und im Namen des gesamten Parlaments danke ich Ihnen noch einmal dafür. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, in diesem Zeichen der Hoffnung und der Effizienz habe ich heute die Ehre, diese gemeinsame Sitzung der deutsch-französischen Parlamentarischen Versammlung mit Julia Klöckner zu eröffnen. Ich erinnere mich noch lebhaft an meine erste Teilnahme an dieser Versammlung. Das war auch hier in Berlin im November 2022. Damals schloss ich meine Rede mit der Maxime von Cicero: Einen sicheren Freund erkennt man in einer unsicheren Situation. Seitdem sind 3 Jahre vergangen, 3 Jahre aufrichtiger Freundschaft, aber auch unter äußerst widrigen Umständen. Beide Parlamente wurden in der Zwischenzeit einmal aufgelöst. Zur gleichen Zeit stehen unsere Gemeinschaften vor zunehmenden Spannungen zu Polarisierung und eine schleichende und gefährliche Polarisierung, die unsere öffentliche Meinung beeinträchtigt und nuancierte und sachliche Debatten kaum noch hörbar macht. Es weht ein strenger Wind gegen den Rechtsstaat und unsere demokratischen Werte. Wir sehen, dass es auch sozioökonomische Herausforderungen gibt und unsere soziale Absicherung und das Wachstum stoßen auf Hindernisse, haushalterische, demografische und klimatische. In dieser Welt, die auseinanderdriftet, muss Europa ein Fels in der Brandung sein. Die Stunde eines starken Europas hat geschlagen, eines souveränen Europas, das sein Schicksal in die Hand nimmt, seine Sicherheit und auch seine Grenzen. Und genau dafür gibt es einen Hebel, der sich bereits bewährt hat und der anspruchsvoll ist, das deutsch-französische Tandem. Das ist die Herzkammer unseres gemeinsamen Kampfs. Das ist die Daseinsberechtigung unserer Versammlung. Manche sagen, der deutsch-französische Motor stottere, aber das Gegenteil ist der Fall. Im August wurde der deutsch-französische Ministerrat und der deutsch-französische Sicherheits- und Verteidigungsrat abgehalten. Das zeugt von den lebhaften Beziehungen. Außerdem haben unsere jüngsten Sitzungen ebenfalls von dieser Wahrheit gezeugt. Wir haben uns mit verschiedenen Themen befasst: Energie, Handel, Industrie, Verteidigung. Und hier überall brauchen wir einen deutsch-französischen Reflex. In einem Bereich waren wir jedoch in den letzten Wochen besonders aktiv, im Bereich Digitales. Davon zeugt auch der kürzlich in Berlin abgehaltene Gipfel über digitale europäische Souveränität. Am 18. November haben unsere Länder diesen gemeinsam ausgerichtet. Das ist notwendig für ein Europa der Innovationen, wenn wir Vorreiter im digitalen Zeitalter bleiben wollen, wenn wir ein datensouveränes Europa wollen und wenn wir auch die KI-Gesetzgebung vereinfachen wollen. Außerdem wollen wir europäische Champions hervorbringen. Das Ziel ist jetzt, den Worten Taten folgen zu lassen. Dazu wurde eine neue Arbeitsgruppe eingerichtet. Und heute widmet sich die gemeinsame Versammlung ebenfalls diesem Thema während der Anhörung. Ich danke deshalb der Bundesministerin für Forschung, Technik und Raumfahrt, Dorothee Bär, und der französischen beigeordneten Ministerin für künstliche Intelligenz und Digitales, Anne Le Hennef. Sehr geehrte Ministerin, wir werden die Anhörung mit großer Aufmerksamkeit verfolgen, denn wir dürfen uns nicht täuschen lassen. Digitales, Forschung, Sprunginnovationen, das sind die Schlüssel zu unserer Unabhängigkeit, sowohl in wirtschaftlicher, demokratischer als auch geostrategischer Hinsicht. Schlussendlich geht es hier um unsere Souveränität, um unsere Fähigkeit, frei zu bleiben. Um die Freiheit und die Souveränität auf unserem Kontinent aufrechtzuerhalten, müssen wir sehen wir jetzt auch, dass das der Grund ist für unsere gemeinsamen Anstrengungen, um die Ukraine weiterhin zu unterstützen. Die Ukraine, die weiterhin heldenhaft Blut vergießt, um ihre Freiheit zu verteidigen. Wir wollen einen gerechten Frieden, der das internationale, der das Völkerrecht achtet und nachhaltig ist. Und das darf keine Kapitulation der Ukraine darstellen, keine erzwungene Aufgabe der Souveränität. Die Ukraine muss selbst über ihre Zukunft entscheiden. Die kürzlich erfolgte Sitzung der 35 Mitglieder der Koalition der Willigen, die geleitet wurde vom Präsident Macron, Bundeskanzler Merz und Premierminister Starmer, hat noch einmal unterstrichen, dass wir die Unterstützung auf mehreren Ebenen für die Ukraine aufrechterhalten müssen. Finanziell, militärisch, humanitär. Denn die Ukraine muss standhalten. Denn es gibt Sitzungen in Moskau, in den Vereinigten Staaten. Aber Europa muss hier auch hörbar sein, denn wir können Russland nicht mehr vertrauen. Und jedes Friedensabkommen muss auch robuste Sicherheitsgarantien umfassen. Das heißt zunächst einmal eine starke ukrainische Armee zur Abschreckung möglicher neuer Angriffe Russlands. Wenn ein Waffenstillstand erreicht wird, müssen zudem Friedenssicherungstruppen entsandt werden, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Das Engagement der USA begrüßen wir sehr, um jetzt verstärkt Druck auf Russland auszuüben, ist das notwendig und für die Friedensverhandlungen. Deshalb freuen wir uns über alle Taskforce, die aktuell eingesetzt werden. Dennoch müssen wir das genau verfolgen, insbesondere innerhalb unserer Parlamente. Hier müssen wir weiterhin die Einheit wahren und die Ukraine weitreichend unterstützen. Wir haben kürzlich auch Russland Stefanschuk unsere Unterstützung noch einmal zugesichert bei der Krim-Plattform. Hier ist es wichtig, dass wir das auch weiterhin tun in diesen schwierigen Zeiten. Sie wissen es, das Waffengetöse ist nicht nur in Osteuropa zu hören, sondern es war auch im Mittleren Osten Ohren betäubend. Deshalb haben wir den historischen Moment begrüßt, den das Abkommen vom 10. Oktober und der Friedensplan der USA für Gaza darstellte. Außerdem wurde die Resolution 2803 unterzeichnet des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, die jetzt die Umsetzung ermöglicht. Ich weiß, dass wir hier auch geeint sind. Und jetzt ist es notwendig, dass dieser Waffenstillstand auch wirklich umgesetzt wird, dass der humanitäre Zugang ohne Einschränkungen gewährleistet wird, dass eine internationale Friedenssicherungsmission an Gaza unterstützt, dass Hamas entwaffnen wird und dass die palästinensische Autonomiebehörde vollkommen zurückkehren kann. Wir haben das gleiche Ziel, einen langfristigen Frieden sichern in der Region auf der Grundlage von zwei Staaten. Und hier ist unsere parlamentarische Diplomatie von zentraler Bedeutung. Wenn der Gesprächsfaden gerissen ist, müssen wir ihn wieder aufnehmen. Deshalb habe ich auch kürzlich den palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas in der Assemblée nationale empfangen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser Krieg im Mittleren Osten, wir wissen es, hat auch Erschütterungen ausgelöst, die bis in unsere beiden Länder zu spüren sind. Seit dem 7. Oktober ist der Antisemitismus auf dem Vormarsch, so stark wie noch nie, und das sowohl in Berlin als auch in Paris. Jüdinnen und Juden haben Angst. Das ist inakzeptabel und unerträglich. Angesichts dieser verheerenden Entwicklungen müssen Deutschland und Frankreich wieder gemeinsam vorgehen. Und das werden wir jetzt auch während unserer gemeinsamen Sitzung tun. Wir werden eine wichtige Beschlussvorlage behandeln, die sich mit Antisemitismus befasst, um zu zeigen, dass das eine zentrale Priorität für unsere Länder ist, im Sinne unserer demokratischen Werte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diesmal eine Rekordzahl an Vorlagen, die eingebracht wurden, zu verschiedenen Themen. Nachtzug Paris-Berlin, Kampf gegen Plastik, das Schicksal der sogenannten Malgré nous, gemeinsame Rüstungsprojekte. All das sind Themen, die unsere Prioritäten unterstreichen und Anliegen der Bürgerinnen und Bürger betreffen. Das Gute ist, dass die meisten dieser Texte fraktionsübergreifend eingebracht wurden. Und ich freue mich, dass unsere gemeinsame Versammlung der letzten Zeit auch Reaktionsfähigkeit und Agilität gezeigt hat. Denn wir haben beispielsweise die erste Kurzmission umsetzen können, die sich mit der Umsetzung des Aachener Vertrags befasst. Vielen Dank an die Co-Vorsitzenden Brigitte Klinkert und Andreas Jung, ein Duo von mit ganz besonderer Dynamik. Heute wird der gemeinsame Bericht behandelt.
Notre règlement que vous allez adopter tout à l'heure.
Zudem wird eine Reform der Geschäftsordnung behandelt, und das, die es ermöglicht, weitere solche Kurzmissionen aufzulegen. Am 9. Juli haben wir zudem eine Ad-hoc-Sitzung mit einer Anhörung der Innenminister durchführen können zum brisanten Thema der Grenzkontrollen, das unsere Bürgerinnen und Bürger so stark umtreibt. Ich bin davon überzeugt, durch diese Agilität und Reaktionsfähigkeit können wir viel erreichen. Wenn die Welt sich schneller dreht, darf die Demokratie nicht zaudern. Wir müssen uns auch stärker der Zivilgesellschaft und den jungen Menschen zuwenden, um die Stärke und Dynamik ihres Engagements zu würdigen. Genau das war auch das Ziel des neuen parlamentarischen Preises, den wir gerade verliehen haben. Gemeinsam haben wir zwei hervorragende Projekte ausgezeichnet und gewürdigt, die die gemeinsame Sprache der Kultur und der Musik und des Sports nutzen, um unsere Völker wieder näher zu bringen. Das verkörpert Europa, das ist gelebtes Europa, das Europa des Engagements, auf das wir stolz sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch einmal all denjenigen danken, die unsere Beziehung mit Leben erfüllen. Liebe Julia Klöckner, Frau Präsidentin, du hast deine erste offizielle Reise nach Frankreich durchgeführt. Es war eine Ehre, dich in der Assemblée Nationale zu empfangen. Und ich freue mich, dass wir heute diese fruchtbaren Beziehungen ausweiten und bekräftigen können. Vielen Dank auch Frau Questorin Brigitte Klinkert, die diese Freundschaft mit dem Amtskollegen Andreas Jung aufleben lässt. Und schließlich auch vielen Dank an alle Vorsitzenden und Mitglieder der Parlamentariergruppen, der Ausschüsse für Äußeres, Verteidigung, Europäisches etc., an alle Mitglieder in der gemeinsamen Versammlung. Sie sind die Architekten und Erbauer unserer gemeinsamen Freundschaft im Alltag. Wir werden siegen, sagte Boualem Sansal bei seiner Ankunft in Berlin. Also, liebe Abgeordnete aus Deutschland und Frankreich, lassen Sie uns dafür sorgen, dass die Demokratie siegt. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass der Frieden siegt. Lassen Sie uns dafür sorgen, dass Europa siegt. Vielen Dank.
Merci beaucoup. Und nun kommen wir, liebe Yael und liebe Kolleginnen und Kollegen, zu Tagesordnungspunkt 2. Das ist die traditionelle Ministerinnen- oder Ministeranhörung. Und deshalb vielen Dank noch einmal an Ministerin Le Enaf und Ministerin Bär, dass Sie heute bei uns sind und den Mitgliedern unserer Versammlung dann auch Rede und Antwort stehen. Die Ministeranhörung ist für die Versammlung eine Gelegenheit, wichtige inhaltliche Impulse auch für unsere deutsch-französische Zusammenarbeit zu geben. Und wir wollen heute über das Thema Technologie der Zukunft von künstlicher Intelligenz bis Kernfusion und unsere digitale Souveränität uns darüber unterhalten. Deutschland und Frankreich wollen und wir müssen auch Vorreiter in Europa sein. Und deshalb ist es wichtig, dass sich hier auch unser beider Parlamente gemeinsam auch absprechen. Ich werde jetzt zum Prozedere kurz was sagen. Zunächst werden die beiden Ministerinnen einige einführende Ausführungen machen. Und danach haben Sie Gelegenheit, also Sie als Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Versammlung, den beiden Ministerinnen Fragen zu stellen. Und der genaue Ablauf der Befragung, den werde ich dann noch mal nach den einleitenden Worten der Ministerin dann kurz erläutern und dass wir dann auch in einem klassischen Ping-Pong-System Frage und Antwort dann auch starten können. Also herzlichen Dank dafür für Ihre Aufmerksamkeit. Und dann darf ich jetzt das Wort an Frau Ministerin Dorothee Bär geben. Bitte sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank, sehr geehrte liebe Frau Kollegin Le Enoff, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der Assemblée Nationale und aus dem Deutschen Bundestag, vor allem auch liebe Präsidentinnen der beiden Parlamente, liebe Brigitte Klinkert, lieber Andreas Jung und vor allem Exzellenz. Ich freue mich sehr, dass der Botschafter da ist und ich kann wirklich auch an die französischen Kolleginnen und Kollegen sagen, Sie haben hier einen hervorragenden Botschafter, mit dem wir sehr, sehr viele gemeinsame Termine machen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, Exzellenz, dass Sie uns heute hier auch mit die Ehre geben. Applaus Ja, wenn man die Menschen in Deutschland fragt, wer ist eigentlich unser wichtigster Partner, dann ist die Antwort klar. Dann sagen die meisten Befragten Frankreich, und zwar mit 46%. Und ich finde das ganz hervorragend. Das ist enorm und das zeigt, wie eng wir uns verbunden fühlen mit Ihnen in Frankreich. Gerade jetzt in aufregenden Zeiten, wo sich die Weltordnung verändert hat, wo alte Gewissheiten schwinden, steht Europa vor ganz neuen Herausforderungen. Und da kommt es einmal mehr auch auf den deutsch-französischen Motor an. Unsere enge Partnerschaft tut uns gut und sie tut Europa gut. Und ich kann das wirklich auch aus persönlicher Anschauung seit vielen Jahrzehnten beurteilen, wie sich's im Laufe dieser Jahrzehnte geändert hat. Von ersten Familienurlauben mit meinen Eltern, wie sich da das Zusammenspiel unserer Nationen verändert hat, dann über einen Schüleraustausch und dann weitergehend hier mit der engen Partnerschaft unserer beiden Parlamente. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass diese Freundschaft über die Jahre und Jahrzehnte immer stärker geworden ist. Weil sie schafft Synergien, sie trägt auch dazu bei, auch Geld und Personal gezielt einzusetzen. Das ist eine ganz große Verantwortung, aber eine, die wir gemeinsam gerne annehmen. Die Präsidentinnen haben es gesagt, es gibt kein anderes Land, wo es einen so engen Austausch und so viele bilaterale Gespräche und eine so intensive Zusammenarbeit gibt. Und das gilt ganz besonders auch für den Themenbereich, den ich verantworten darf, für Wissenschaft, für Forschung, für Innovation und eben auch für Raumfahrt. Ich habe seit Amtsantritt mit meinem direkten französischen Kollegen Philippe Baptiste sehr viele Termine, sehr viel Austausch gehabt und bin auch dankbar, dass jetzt nach der neuen Regierungsbildung sich auch das Portfolio in Frankreich unserem sehr stark angenähert hat. Das heißt, Philippe Baptiste ist jetzt auch noch zusätzlich für Raumfahrt zuständig. Das macht natürlich dann die Zusammenarbeit auch noch leichter. Wir hatten dann Ende August den deutsch-französischen Ministerrat in Toulon. Der war auch noch mal ein Meilenstein in unserer Zusammenarbeit. Und es war wichtig, dass Präsident Macron und Bundeskanzler Merz kürzlich gemeinsam ein Zeichen gesetzt haben, auch für mehr digitale Souveränität. Der Digitalgipfel war ein Startschuss, um die Kräfte in Europa noch mal zu bündeln, um Abhängigkeiten abzubauen, weil wir jetzt ganz besonders ein Europa brauchen, das digital souverän ist, das seine Freiheit verteidigen kann. Der Digitalgipfel, ich durfte selber teilnehmen, war so intensiv, dass wir so viel gearbeitet haben, dass ich mich jetzt noch bei den französischen Kolleginnen und Kollegen entschuldigen muss, weil die Nachspeise ausgefallen ist beim Mittagessen, weil der Zeitplan ins Rutschen gekommen ist. Das ist total eigentlich ein Affront, gerade wenn man mit Frankreich zusammenarbeitet. Aber es wäre umgekehrt nicht passiert, das weiß ich auch. Deswegen hoffe ich trotzdem, dass Sie uns als gute Gastgeber empfunden haben. Ich möchte ein paar Punkte zu dem sagen, was wir in Deutschland jetzt gemeinsam erarbeitet haben, nämlich die Hightech-Agenda Deutschland. Das lässt sich für ganz viele Schlüsseltechnologien auch sagen. Mit Fokus auf künstliche Intelligenz, mit Fokus auf Quantentechnologien, auf Mikroelektronik, auf Biotechnologien, Fusion und klimaneutrale Energie, aber auch klimaneutrale Mobilität. Unser Ziel ist es, mehr Wettbewerbsfähigkeit, mehr Wertschöpfung, mehr Souveränität. Wir haben in Deutschland alleine in meinem Haus in dieser Legislaturperiode 18 Milliarden Euro vorgesehen. Und wir setzen auf weitere Investitionen, auch mit dem geplanten Deutschlandfonds und auch mit rein privaten Initiativen. Wir gehen mit Frankreich Hand in Hand. Wir versuchen, unsere Innovationsökosysteme zu verzahnen. Und dazu entsteht gerade eine neue deutsch-französische Taskforce. Da gibt es schon gute Beispiele. Mein Haus hat vor wenigen Wochen auch ein MOU unterzeichnet in der Zusammenarbeit mit BPI France und unserer Agentur für Sprunginnovationen mit der sogenannten Sprint in Deutschland. Da arbeiten wir eng zusammen. Exzellenz, da durfte bei Ihnen in der Botschaft vor kurzem eben die Unterzeichnung stattfinden. Oder aber auch beim Stichwort Fusion, da tragen unsere Länder zu ITER bei, einem Eckpfeiler auf dem Weg in die Fusionsenergie. Und natürlich im Bereich der künstlichen Intelligenz, da arbeiten wir bereits eng zusammen, aber da kann die Kooperation auch noch enger werden. Dafür gibt es die deutsch-französische Wirtschaftsagenda und die Forschungsroadmap unserer beiden Länder, die eine ganz wichtige Grundlage dafür sind. In der vergangenen Woche habe ich mit meinem französischen Amtskollegen auch drei ganze Tage miteinander verbracht, nämlich bei der ESA-Ministerratskonferenz, die in Bremen stattgefunden hat. Das ist das oberste Gremium der Europäischen Raumfahrtagentur. Und auch da wurde ganz deutlich, dass wir gemeinsam nach den Sternen greifen können, wenn wir wollen, wenn wir unsere Kräfte bündeln. Und deswegen ist es gut, dass es diese parlamentarische Versammlung gibt. Die Präsidentinnen haben es angesprochen, da beneiden uns viele andere Länder darum. Und gut, dass sie sich auch mit Innovationsfähigkeit beschäftigen, weil es eben kein Luxus ist, weil es existenziell ist, um unser Lebensmodell auch erhalten zu können. Und aber auch, um unsere Sicherheit zu wahren. Das gehört leider auch mit zur Wahrheit, weil wir uns nur verteidigen können, wenn wir technologisch auf der Höhe der Zeit sind. Deswegen danke ich allen Abgeordneten, sowohl im Deutschen Bundestag als auch in der Assemblée Nationale, dass Sie jetzt gemeinsam durchstarten wollen. Lassen Sie uns gemeinsam dazu beitragen, zu einem starken Europa. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke sehr, Frau Ministerin Bär. Und damit darf ich das Wort wieder an dich, liebe Yael, übergeben. Jetzt kommt der französische Part.
Merci beaucoup, Madame la Présidente.
Donc je vais. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin. Jetzt möchte ich das Wort der Frau Ministerin Anne Le Hennan für 10 Minuten erteilen. Vielen Dank, Frau Ministerin, für Ihre Teilnahme. Sie haben das Wort. Frau Präsidentin des Bundestags, liebe Julia Klöckner, werte Präsidentin der Assemblée Nationale, liebe Yael, werte Bundesministerin für Forschung, Technologie und Raumfahrt, liebe Dorothee Bär, meine Damen und Herren Abgeordnete des Bundestags, meine Damen und Herren französische Abgeordnete, Herr Botschafter, Sie sind ja auch da. Ich freue mich, heute zu Ihnen sprechen zu dürfen, nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Gipfel zur digitalen Souveränität, der in Berlin stattfand. Heute schalte ich mich aus Bercy zu Ihnen. Die Sitzung beim Digitalgipfel konnte uns neue Wege der Zusammenarbeit für Deutschland, Frankreich und alle unsere europäischen Partner aufzeigen, sodass wir unsere technologische Autonomie wahren können und Normen entwickeln können, die das digitale Europa von morgen strukturieren sollen. Die digitale Souveränität ist kein bloßes Schlagwort, sondern eine Richtschnur, gibt uns Orientierung, definiert Prioritäten und prägt unsere Fähigkeit, für unsere eigenen Belange einzustehen. Und dazu braucht es eine klare Definition. Ich möchte Ihnen meine zuteilwerden lassen. Die Souveränität basiert für mich auf 3 Grundpfeilern. Zunächst muss ein wettbewerbsfähiges nationales und europäisches Angebot vorhanden sein, das dem Wettbewerb mit ausländischen Akteuren standhalten kann. Zum Zweiten muss die Souveränität erst einmal die technologischen Abhängigkeiten kartieren und verringern können. Und an vorderster Stelle steht hier Deutschland. Und dann bedeutet Souveränität auch, dass wir unsere Regeln durchsetzen. Und das Beispiel von Xi'in führt uns eindrücklich vor Augen, dass wir unsere demokratischen Werte hier hochhalten müssen. Wir müssen die Schwarz-Weiß-Debatte hinter uns lassen, wo man Schutzmaßnahmen gegen Innovation aufwiegt. Europa entstand zur Wahrung der Grundrechte und der Schutz unserer Bevölkerung, insbesondere der Minderjährigen. Diese Werte sind uns allen gemein und die begründen unsere europäische Identität. Wir müssen die Objekte der Regulierung gemäß der richtigen und guten Zielsetzungen neu ausrichten. Wir brauchen Standfestigkeit beim Schutz der Bevölkerung, insbesondere der Minderjährigen. Und wir brauchen die richtigen Stellschrauben, sodass wir auch als Staat eingreifen können, wenn nötig. Dann müssen wir auch Normen verschlanken, die uns in der Entwicklung hemmen. Und genau aus diesen Gründen konnte der Digitalgipfel so eine wichtige Rolle spielen. Und eines steht fest, die deutsch-französische Zusammenarbeit ist hierfür grundlegend. Sie ist sogar entscheidend, um darauf hinzuwirken, dass die Philosophie der EU Früchte tragen kann. Wir müssen von einem Europa, das reguliert, wegkommen, hin zu einem Europa, das führend vorangeht. Die Fortschritte, die wir am 18. November erzielt haben, bekräftigen das. Und hier möchte ich die wunderbare Zusammenarbeit mit Deutschland besonders würdigen und mich besonders bei meinem Amtskollegen Carsten Wildberger und bei der Bundesministerin Dorothee Bär bedanken. Wir haben 4 richtungsweisende Weichen gestellt. Zunächst einmal ging es um eine strategische Annäherung im Hinblick auf unsere Auffassung von Souveränität. Dazu haben wir eine deutsch-französische Arbeitsgruppe eingesetzt, die mit der Definition einer europäischen digitalen Dienstleistung betraut wurde. Diese Arbeit ist ganz wesentlich, denn es kann sich ja beispielsweise jeder etwas darunter vorstellen, was ein europäisches Auto sein soll. Aber bei digitalen Dienstleistungen ist das komplexer. Wir möchten also eine Definition im deutsch-französischen Rahmen entwickeln und Kriterien festlegen, die wir dann der EU vorbringen können. Dazu haben wir 4 kritische Sektoren festgelegt: KI, Cybersicherheit, Cloud-Technologien und Quantencomputing. Zweites Thema, Datenschutz. Dieses Thema liegt mir ganz besonders am Herzen. Souveränität gelingt dann, wenn man Kontrolle über seine Daten hat. Dazu stimmen sich Frankreich und Deutschland ab. Sie wirken darauf hin, dass eine souveräne Cloud keine Lösungen zulässt, die außerhalb unserer Staatsgebiete liegen und somit Risiken bergen. Dritter Punkt, wir möchten unsere Regelwerke vereinfachen, sodass Innovationen in Europa nicht mehr gehemmt werden. Dennoch möchten wir diejenigen zur Verantwortung ziehen, die große Plattformen betreiben und den Verbraucherschutz gegeben sehen. Deutschland und Frankreich möchten die Digitalgesetzgebung vereinfachen, setzen sich folgendermaßen ein. Gezielte Vereinfachungen bei der DSGVO und wir möchten einen zwölfmonatigen Aufschub der KI-Verordnung für sogenannte Hochrisikosysteme, denn man kann Unternehmen nicht zur Einhaltung von Regeln verpflichten, die es noch gar nicht gibt. Zu guter Letzt haben wir eine gemeinsame Lösung für die Erweiterung des Digital Markets Act vorgeschlagen, um die Cloud Hyperscalers. Die EU-Kommission hat dazu am Tag des Gipfels eine Untersuchung eingeleitet. Ich möchte hinzufügen, dass digitale Souveränität sich auch in konkreten Maßnahmen zeigt, auch im Industriebereich. Zunächst einmal gilt hier zu nennen die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen mit SAP und Mistral AI, um die Nutzung von KI in der europäischen Verwaltung voranzutreiben. Und die Ankündigung von EuroHPC, dass Eviden Athos den Zuschlag für die Ausstattung des Supercomputers Alice Recoq erhalten hat. Das ist ein starkes Signal für unsere europäischen Akteure. Meine Damen und Herren Abgeordnete, ich danke Ihnen sehr für Ihr Engagement zu diesen bedeutenden Themen. Anlässlich Ihrer letzten Sitzung in Paris haben Sie auf Initiative der Abgeordneten Brigitte Klinkert, die ich herzlich grüßen möchte, eine deutsch-französische Entschließung in Gang gebracht zur Stärkung der deutsch-französischen digitalen Zusammenarbeit. Ihre Arbeit fließt konkret in unsere Überlegungen ein und ich freue mich, in den Austausch mit Ihnen zu treten, auf Ihre Fragen zu antworten und zusammen ein souveränes Europa aufzubauen, das Schutz bietet und Innovationen gleichermaßen ermöglicht. Dankeschön.
Vielen Dank, Frau Ministerin, und Grüße nach Frankreich. Nun können wir mit der Befragung beginnen und die läuft jetzt wie folgt ab. Es wird eine Fragerunde im sogenannten Ping-Pong-Verfahren durchgeführt. Das heißt, jeder Fraktion steht eine Frage-Antwort-Einheit zur Verfügung, in der sie eine oder zwei Fragen stellen kann, die dann von beiden Regierungsvertreterinnen vor den Fragen der nächsten Fraktion direkt beantwortet werden. Es ist besser, wenn wir diese direkten Antworten einbauen, statt alles zu sammeln. Und bitte geben Sie zu Beginn jeder Frage an, ob Sie diese an Ministerin Baer oder an Ministerin Le Hennef oder an beide richtet. Und die pro Frage Antworteinheit zur Verfügung stehende Zeit, die bemisst sich nach der Stärke der Fraktionen. Und die Fraktionen sind mit 10 Mitgliedern und also die Fraktionen, die 10 Mitglieder und mehr haben, erhalten 4 Minuten. Fraktionen 3 bis 9 Mitglieder erhalten 3 Minuten und Fraktionen mit 1 bis 2 Mitgliedern erhalten 2 Minuten. Die Fragestellerinnen und Fragesteller wurden im Vorfeld durch die Fraktionen bei uns hier angemeldet. Uns liegt also die Liste vor. Und die jeweils verbleibende Zeit wird auf den Bildschirmen angezeigt. Also nach Zeitablauf ertönt dann ein Signal und es hat nicht nur Empfehlungscharakter, sondern finalen Charakter dann. Und da unser zeitliches Korsett sehr eng ist und jetzt hat Dorothee Baer auf das Essen hingewiesen, auch das möchten wir Ihnen heute bieten, inklusive guten Wein und vielem anderen auch. Das wäre schade, wenn da was hinten runterfiele. Nein, also im Ernst, beides gehört ja zusammen und auch der Austausch nachher beim Essen. Also bitte achten Sie gerne auf die Zeit und denn in der Ihnen zur Verfügung stehenden Zeit müssen auch die Antworten erfolgen. Also das heißt, wenn Sie jetzt 4 Minuten Redezeit haben, wenn ich das richtig sehe, dann heißt es, dass es für Frage und Antwort gilt. Richtig, genau. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlauben Sie mir den Hinweis, dass mehr Zeit für die Beantwortung verbleibt, je kürzer die Frage ausfällt. Eigentlich ziemlich logisch. Und wir beginnen mit der Fragerunde. Und das Wort hat nun zuerst für Deutschland die CDU-CSU-Bundestagsfraktion Frau Dr. Inge Kressle. Bitte sehr.
Ja, Merci, Madame la Présidente. Voilà, j'ai une question à Madame le ministre Le Hénaff. Il y a deux semaines, on avait un sommet sur le numérique.
Vor zwei Wochen gab es ja einen Digitalgipfel, den haben Sie angesprochen. Was sind da die nächsten konkreten Schritte? Und wie möchten Sie diese nächsten Schritte in Ihrem Budget umsetzen, im Haushalt? Zweite Frage an Frau Bär.
Im Rahmen dieses Ministerrats haben Sie eine Roadmap vorgestellt, der auch eine Stärkung der Zusammenarbeit der Kernfusion vorgesehen ist. Welche konkreten Ziele verfolgt die Zusammenarbeit in diesem Bereich? Danke.
Bitte sehr. Jetzt können wir auf die Antwort setzen. Oder machen wir? Wer möchte? Oder wie handhaben wir es? Gell? Wir machen doch jetzt die Antwort. Der Minister, genau. Wer möchte zuerst antworten? Frau Bär, genau.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wir haben einen Aktionsplan umgesetzt, in dem wir 8 Maßnahmen zur Umsetzung auch definiert haben. Wir wollen einmal in der Forschungsförderung den Aufbau eines Fusionsökosystems und auch den Aus- und den Aufbau von Forschungsinfrastrukturen, aber auch von Technologiedemonstrationen stärken. Und da gibt es eben strategische und internationale Kooperationen und ganz eng auch mit Frankreich. Frankreich und Deutschland sind momentan 2 der wichtigsten Akteure in der internationalen Magnetfusionslandschaft. Und in der deutsch-französischen Partnerschaft umfasst das eine bedeutende Zusammenarbeit im Bereich der Fusionsenergie. Also einmal, was ich in meiner Rede auch schon angesprochen habe, im Bereich ITER, einem Eckpfeiler auf dem Weg der EU in die Fusionsenergie. Dann wurde das Abkommen über wissenschaftliche und technische Zusammenarbeit zwischen CEA und dem KIT im März 2025 nochmal um weitere 5 Jahre verlängert. Und im April 2025 wurde ebenfalls ein gemeinsamer Workshop von unserem Ministerium mit dem französischen Ministerium organisiert. Und da ist als Ergebnis rausgekommen, dass Deutschland und Frankreich vereinbart haben, dass sie bei der Ausarbeitung einer übergreifenden Absichtserklärung zwischen den beiden Häusern sich nochmal über die allgemeinen Grundsätze bis Ende 2025 verständigen, dass es nochmal ermöglicht wird, eine Zusammenarbeit auf Grundlage der Absichtserklärung zwischen den französischen und deutschen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel bei Spezialoptiken und bei der Technologiereife für die Fusionen. Und es gibt weiterhin eine Fortsetzung des Austauschs beider Häuser für beide Länder bei ganz bestimmten Themen wie bei der Governance, aber auch bei der Ausbildung und den Testinfrastrukturen.
Ich bedanke mich, Frau Ministerin. Bitte sehr.
Merci beaucoup.
Herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Frage. Ja, zu den konkreten Maßnahmen und den nächsten Schritten. Die Arbeitsgruppe sollte im deutsch-französischen Rahmen schnellstmöglich festlegen und definieren, was eine europäische digitale Dienstleistung ist. Das ist wesentlich, denn es gibt da in den nächsten Monaten wichtige Meilensteine, zum Beispiel den nächsten deutsch-französischen Ministerrat. Und wir möchten schon im Vorfeld eine erste Definition dessen vorlegen können, was eine europäische digitale Dienstleistung ist, und zwar für den nächsten deutsch-französischen Ministerrat. Dann wird das Rahmenabkommen für das Vergabewesen im öffentlichen Bereich Ende des ersten Halbjahres 2026 anstehen. Und diese Überprüfung des Vergabewesens sollte im Einklang gebracht werden mit der Vereinbarung zwischen SAP und dem französischen Unternehmen Mistral. Das Ziel wäre es, dass das öffentliche Vergabewesen geöffnet wird in Deutschland und auch in Frankreich. Für dieses Konsortium oder dieses Joint Venture, das eben geschlossen wurde zwischen diesen beiden Unternehmen. Und wir sind der Meinung, dass das Vergabewesen ein wunderbarer Hebel sein kann, um der europäischen und insbesondere auch der französischen und deutschen Industrie noch mehr Tragweite zu verleihen.
Herzlichen Dank. Und jetzt hat das Wort noch einmal für die deutsche Seite von der AfD-Fraktion Herr Abgeordneter Adam Balten. Bitte sehr.
Ja, in Vertretung für Herrn Adam Balten spreche ich, Sven Wendorf. Meine Fragen gehen an Frau Ministerin Bär. Im Anhang 1 der von Ministerin Bär angesprochenen Forschungsroadmap zur deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Forschung wird besonderes Augenmerk auf die Kooperation im Bereich der künstlichen Intelligenz gelegt. Die für KI benötigten Rechenzentren erfordern jedoch eine enorme Menge an günstigem und zuverlässigem Strom. Bei KI-Zentren führender US-Konzerne werden nun eigens dafür Atomkraftwerke in Betrieb genommen, die in Deutschland nun nicht mehr zur Verfügung stehen. Unter diesen Gesichtspunkten haben wir folgende Fragen. Erstens, welche konkreten Maßnahmen plant die Bundesregierung, um die im Energieeffizienzgesetz geforderte Reduktion des Primärenergieverbrauchs bis 2030 um rund 39% mit dem erwarteten massiven Zusatzbedarf durch neue KI-Rechenzentren in Deutschland zu vereinbaren? Und zweitens, in welchen laufenden oder geplanten deutsch-französischen Forschungs- oder Entwicklungsprojekten arbeiten die Bundesregierung bzw. die zuständigen Ressorts daran, die Stabilität der 50-Hertz-Netzfrequenz auch ohne deutsche Kernkraftwerke langfristig zu sichern? Und welche Technologien stehen dabei im Vordergrund? Vielen Dank.
Bitte sehr. Ihre Frage ging an Ministerin Bär ausschließlich. Gut, bitte.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das habe ich alles auch schon mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Fachausschuss und im Haushaltsausschuss besprochen. Auch die Fragestellungen, ob es tatsächlich jetzt nochmal in den Neubau geht von Kernkraftwerken. Die Antwort ist nein. Aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich gemeinsam Antworten an KI-Kompetenzzentren zwischen Deutschland und den KI-Instituten beziehungsweise den Clustern in Frankreich, wo wir eng zusammenarbeiten. Die Kooperation wird in dem Bereich auch fortwährend gelebt. Wir haben uns, Deutschland und Frankreich haben sich in Sachen KI-Zentren das letzte Mal Anfang November in Saarbrücken getroffen. Wir haben mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz auch ein MOU unterzeichnet mit dem französischen Forschungsinstitut für Informatik und Technologie im Mai 2024, was jetzt erneuert und erweitert wurde. Da geht es um die Beschleunigung an der Erleichterung von Technologietransfers sowie auch die Entwicklung von KI-Startups in beiden Ländern. Es gibt auch gemeinsame Fördermaßnahmen für Forschungs- und Transferprojekte, die aufgesetzt wurden und mit einem weiteren Förderaufruf jetzt vor 3 Jahren fortgesetzt wurden. Wir haben insgesamt 29 Projekte mit 26 Millionen Euro aus beiden Ländern gefördert und haben auch den Aufbau des Stützpunktes des Bundesamtes für die Sicherheit in der Informationstechnik in Saarbrücken geplant und werden da auch im Bereich KI und IT-Sicherheit weiterarbeiten. Wir werden natürlich auch das, was Sie angesprochen haben, uns um die ganzen Fragen kümmern, was Energieeffizienz betrifft. Ich kann Ihnen aber jetzt schon sagen, dass wir beispielsweise mit dem neuen Jupiter, mit dem einem der schnellsten Hochleistungsrechner, den wir jetzt haben, haben wir, was die der ist auf Platz 4, was die Rechenleistung betrifft weltweit, aber was die Energieeffizienz betrifft, ist er auch besser als die, die auf Platz 1, 2 und 3 stehen, die in den USA stehen. Und wir sind da tatsächlich auch, was die ganze Energiefragestellung betrifft, natürlich auch im permanenten Austausch, auch mit dem zuständigen Wirtschafts- und Energieministerium. Und ansonsten versuchen wir, und das war jetzt ja auch auf die Frage gerichtet, die Frau Gressle gestellt hat, genau in dem Bereich der Fusionsenergie, auch in dem Bereich sehr viel Geld reinzugeben, auch gemeinsam mit Frankreich, um dann auch energieeffizienter auch mit diesen Rechenzentren dann in Zukunft auch arbeiten zu können.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Frau Ministerin? Ich gebe jetzt das Wort an Herrn Kevin Pfeiffer für den Rassemblement National für insgesamt 4 Minuten. Herr Abgeordneter. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Ministerin, sehr geehrter Herr Botschafter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Deutschland und Frankreich haben privilegierte Beziehungen in Europa. Wir sind Nachbarn, wir haben eine lange gemeinsame Grenze. 50.000 Franzosen überqueren diese jeglich, um auf der anderen Seite der Grenze zu arbeiten. Und das ist sehr wichtig für die Grenzregionen. Wir sind natürlich enge Freunde, deshalb können wir uns auch alles sagen. Frankreich hat massiv zwischen den 50ern und den 80ern in die Atomkraft investiert. Deshalb haben wir jetzt sehr viel Energie mit niedrigem CO2-Ausstoß für einen geringen Preis, 63 Euro pro Megawatt. Und jetzt sehen wir, dass in Deutschland die grüne Ideologie dafür gesorgt hat, dass es einen Atomausstieg gab, dass man jetzt Solar- und Windkraft nutzt, das aber sehr stark schwankt. Und der Rassemblement National hängt an der nationalen Souveränität. Deshalb wollen wir immer auch unsere Energiesouveränität aufrechterhalten. Natürlich müssen wir unsere Entscheidungen akzeptieren, aber im November haben wir gesehen, dass die Atomkraft sehr viel ausgemacht hat, auch in Frankreich. Und wir sehen, dass die Preise sehr stark steigen, 5-mal so hoch wie die Produktionskosten in Frankreich. Das ist jetzt das Ergebnis der Ideologie, der linken Ideologie. Wir sehen also, dass die Preise für alle steigen, denn das europäische Stromsystem sorgt dafür, dass die deutschen Entscheidungen hier Auswirkungen haben. Wir sehen auch, dass Fessenheim geschlossen wurde und das fehlt jetzt bei der französischen Produktion. All das schädigt die Französinnen und Franzosen, die Unternehmen, denn wir können nicht auf unseren Entscheidungen profitieren, die guten Entscheidungen waren. Die Regierung Merz hat jetzt den Industriestrompreis deutlich gesenkt, denn natürlich ist das ein zentrales Thema für die Wettbewerbsfähigkeit. Und Frankreich sollte aus den europäischen Regelungen aussteigen, um die eigenen Entscheidungen umsetzen zu können. Meine Frage ist jetzt, wird unsere Energiesouveränität respektiert, damit wir unsere Entscheidungen auch wirklich souverän treffen können? Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Jetzt haben Sie noch jeweils 45 Sekunden, um über die Energiepolitik unserer Länder zu sprechen. Frau Ministerin Le Hénan, vielen Dank, Jael. Ja, wir haben auf Atomkraft gesetzt, da wir denken, das trägt zur digitalen Souveränität unseres Landes bei. Denn wir haben eine starke Politik für Rechenzentren, um diese auszustatten und voranzubringen. Und wir wollen eine CO2-arme Energie, die sehr wettbewerbsfähig ist. Und das ist der Atomstrom. Wir wollen eine europäische KI auch, die transparent ist, die unsere Werte respektiert. Und genau dafür ist das notwendig.
Also wir finden natürlich, dass Souveränität grundsätzlich immer gut ist in jedem einzelnen Bereich. Deutschland hat schon vor dieser Regierung Entscheidungen getroffen, auf deren Basis wir jetzt hier arbeiten in Deutschland. Wir haben uns massiv auch eingesetzt für den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wir glauben ganz fest daran, dass es eben in Zukunft auch der richtige Weg sein wird, auch da autark sein zu können. Und wie gesagt, auch zusätzlich werden wir auch noch versuchen, die Energie der Sonne auf die Erde zu holen. Deswegen haben wir ja in unserer Hightech-Agenda Deutschland eben die Fusion als eine der ganz wichtigen Schlüsseltechnologien auch benannt, die wir in den nächsten Jahren auch mit über 2 Milliarden nochmal in der Forschung stärken wollen, damit wir da auch in Zukunft wieder eine Autonomie bekommen.
Das war eine Punktlandung. Bedanke mich bei den beiden Ministerinnen und darf jetzt fortfahren. Das Wort hat für die SPD-Fraktion Maya Wallstein. Und 4 Minuten sind für Frage und Antwort vorgesehen. Bitte.
Was relativ wenig ist. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an Frau Bär und auch an Madame la Ministre. Frau Bär, Sie haben gesagt, wir können uns nur verteidigen, wenn wir uns auf der Höhe der Technologie, also wenn wir auf der Höhe der Technologie sind. Und meine Frage ist, Forschungssicherheit wird zunehmend zur europäischen Aufgabe. Wie wollen Sie sicherstellen, dass Forschungskooperationen mit außereuropäischen Partnern, etwa in sensiblen Technologiebereichen innerhalb des deutsch-französischen Raums, sicher, transparent und vertrauensvoll gestaltet werden? Et Madame la Ministre, vous avez dit dans votre discours, nous voulons...
Wir haben in Ihrer Rede gesagt, dass Sie ein Europa überwinden wollen, das reguliert, und ein innovatives Europa erreichen wollen. Was kann Deutschland und Frankreich tun, um andere europäische Partner hier einzubinden? Nicht nur den Status quo zu erhalten.
Dankeschön. Zuerst Frau Bär, bitte.
Ja, vielen Dank. Also Forschungssicherheit spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle bei uns im Haus, weil wir der festen Überzeugung sind. Also beide Themen, auf der einen Seite Forschungssicherheit und auf der anderen Seite aber Sicherheitsforschung, das spielt beides eine ganz große Rolle. Zum Thema Forschungssicherheit werden wir jetzt auch noch enger die Kooperation nicht nur zwischen meinem Haus und den benachbarten europäischen Ländern noch mal intensivieren, sondern tatsächlich auch mit unseren außeruniversitären Forschungseinrichtungen. Da sind wir im Gespräch und haben nächstes Jahr, Anfang des Jahres, auch noch mal ein Gespräch auch mit unserem Auswärtigen Amt und mit unseren Diensten, um in dem Bereich da noch mal voranzugehen, um auch vor allem noch etwas die Sensibilität zu schärfen, die nicht in jedem einzelnen Bereich und in jeder einzelnen Institution Kommission da ist. Das geht auch einher zum Beispiel mit unserem 1000-Köpfe-Plus-Programm, dass wir da auch noch versuchen, die Kooperationen mit unseren Wertepartnern zu intensivieren und andere zwar nicht außen vor zu lassen, aber doch mit wenig Naivität an das Thema ranzugehen.
Dankeschön. Und bitte, Frau Ministerin.
Vielen Dank, aber wir haben die Frage hier nicht ganz gehört. Könnten Sie sie vielleicht noch einmal wiederholen?
Gerne.
Vielleicht hilft es, wenn ich auf Deutsch sage. Die Übersetzung scheint Sie ja zu verstehen. Ist das hilfreich?
Ja, gerne. Okay. Wir wiederholen die Frage, bitte sehr.
Sie haben, Frau Ministerin, Sie haben in Ihrem Beitrag gesagt, dass Sie von einem Europa, das reguliert, zu einem Europa wird es oder wollen, das führen vorangeht. Und meine Frage ist, was können Deutschland und Frankreich machen, um auch andere europäische Partnerinnen und Partner davon zu überzeugen? Es gibt ja Leute, die glauben, es ist günstiger, am Status quo festzuhalten.
Ist die Frage angekommen, Frau Ministerin? Oui? Okay.
Oui, merci. Ja, vielen Dank, dass Sie es nochmal wiederholt haben. Wir sind überzeugt, dass das deutsch-französische Tandem, wenn es gemeinsam vorangeht, ein Motor für Europa sein kann. Es gibt Partnerschaften, die wir gemeinsam knüpfen können. Wir haben das beim Digitalgipfel bereits angestrebt, zu Themen Innovation, Forschung. Und auch auf Ebene der G7. Das ist eine wichtige Ebene auch, wo wir wieder über die möglichen Fortschritte sprechen können oder Fortschritte, die wir bereits beim Gipfel erreicht haben und dann neue Themen anstoßen können in der Technologie, beispielsweise Partnerschaften in der Industrie, bei Sprunginnovationen, die ich ja gerade schon angesprochen habe, Cloud, Quanteninformatik, Cybersicherheit und KI.
Herzlichen Dank.
Merci beaucoup.
Vielen Dank. Jetzt bekommt Sir Charles Sitzenstuhl das Wort für Ensemble pour la République für 3 Minuten. Merci, Madame la Présidente. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Frau Ministerinnen. Wir müssen besorgt sein, wenn wir den Onlinehandel betrachten, die sehr viele Praktiken betreiben, die die Verbraucherinnen und Verbraucher täuschen und unsere Regeln missachten. Wir sehen hier beispielsweise das chinesische Unternehmen Shein, aber auch viele andere, die Produkte verkaufen, die illegal sind auf unseren Märkten. Das schwächt unsere Wirtschaft, unsere Händler, unser Recht und unterwandert auch das Vertrauen in den Binnenmarkt. Im Mai hat die Europäische Kommission Shein aufgefordert, sich an die Regeln zu halten, was jedoch nicht der Fall ist. Die Europäische Kommission hat jetzt die notwendigen rechtlichen Mittel, um das Recht auch durchzusetzen. Die Europäische Kommission hat Shein am 26. November aufgefordert, Informationen vorzulegen. Es ist noch nicht geschehen. Was wollen Deutschland und Frankreich jetzt tun, dass unsere Regeln auch wirklich eingehalten werden? Vielen Dank, Herr Abgeordneter. Frau Ministerin Le Hénoff. Ja, vielen Dank. Herr Abgeordneter, wir haben festgestellt, dass die französische Regierung eine ganz starke Position bezieht, um zur Einhaltung der europäischen und französischen Regeln durch die Plattform Shein. Deshalb haben wir diesen Marktplatz ausgesetzt, geschlossen, da sie sich nicht an die Kontrollen hielten. Und das Erste, was wir jetzt getan haben, ist, durch die ACCOM konnten wir in den europäischen Ländern gemeinsam auch mit Deutschland uns austauschen. Wir haben das schon beim Digitalgipfel in Berlin thematisiert. Auch mit Roland Lescure hatte ich die Gelegenheit, ein Schreiben an die Vizepräsidentin Heiner Virkkunen zu richten, die sich ebenfalls sehr besorgt zeigte und sagte, es wird hier konkrete Konsequenzen beim Telekom-Gipfel in Brüssel geben, bei dem ich auch sein werde. Die dänische Ministerin hat ebenfalls auf unsere Anfrage reagiert. Und das Ziel Frankreichs ist jetzt ganz klar. Wir sprechen über dieses Thema mit allen Ländern der Europäischen Union. Wir haben das Ziel, unsere Untersuchungen weiter voranzutreiben, die jetzt von der Europäischen Kommission angestoßen wurde. Wir wollen hier wirklich bis zum Ende gehen gegen Shein. Und am Ende dieser Untersuchung hoffen wir, dass es auch Sanktionen, starke Sanktionen gegen Shein geben wird. Und das gilt dann auch für alle anderen Plattformen. Sie müssen das europäische und das französische Recht einhalten.
Also die Kollegin hat alles gesagt, aber ich glaube, das ist ein klassisches Beispiel, dass das nur funktionieren wird, dagegen vorzugehen, wenn sich die Länder der Europäischen Union auch alle einig sind. Und so wie ich meinen Kollegen verstanden habe, schließt er sich da an.
Dankeschön für die Punktlandungen. Und wir gehen weiter mit einer Frage von der deutschen Seite. Für Bündnis 90 Die Grünen hat Jeanne Dillschneider das Wort. 3 Minuten mit Antwort.
Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, chère Madame la Présidente, sehr geehrte Frau Ministerin Beer. Der Bundesminister Pistorius hat 35 Milliarden Euro für Weltraumsicherheit angekündigt. Wie wollen Sie sicherstellen, dass diese Investitionen nicht allein in militärische Strukturen, sondern auch in Dual Use investiert werden, insbesondere europäisch und nicht nur national? Teilen Sie die Sorge, dass durch weit gefasste Sicherheitsausnahmen im EU Space Act nationale Alleingänge legitimiert werden und da auch der europäische Raumfahrtmarkt mit geschwächt wird? Und inwieweit waren Sie bei der Weltraumstrategie eingebunden und welche Schritte planen Sie in diesem Rahmen?
Wir haben mitgearbeitet an der Weltraumstrategie, um von hinten anzufangen. Jetzt springe ich wieder nach vorne. Das Entscheidende ist, oder ich bin sehr dankbar, dass Boris Pistorius diese 35 Milliarden angekündigt hat, weil das gibt uns schon noch mal einen ganz anderen Schub, eine ganz andere Aufmerksamkeit, die wir auch dringend nötig haben, dringend brauchen, weil wir bislang, wenn es um die Raumfahrt ging, ja immer sehr stark auch von Seiten des Ministeriums auf Wachstum und auf Wohlstand gesetzt haben. Und jetzt geht es eben verstärkt um Sicherheit und um Souveränität. Und dass die 35 Milliarden, auch wenn es jetzt erstmal nur mit einem kleinen Bereich angefangen wurde, das waren jetzt so um die 300 Millionen, ist das BMVG jetzt auch auf unsere Bitte hin erstmals auch eingestiegen und hat letzte Woche mitgezeichnet in Bremen. Da sieht man ganz deutlich, dass es eben ganz viele Bereiche gibt, die gar nicht voneinander zu trennen sind, die einfach alle miteinander zusammengehören. Und deswegen ist die Sorge ganz unbegründet, weil sehr viel im Dual-Use-Bereich halt stattfinden wird. Das Entscheidende, das Wichtigste in dem Zusammenhang war beispielsweise auch der ganze Bereich der Satellitentechnik. Wenn wir verstärkt in die Souveränität unserer Satelliten hineingehen, dann können die natürlich neben der Erdbeobachtung, neben der Navigation auch nicht nur bei Waldbränden, nicht nur beim Klimaschutz dienlich sein, sondern eben auch bei Fragen der Migration, aber auch Fragen der Kriege. Wir haben das ja ganz deutlich gemerkt, dass wenn wir abhängig sind von Tech-Milliardären von der Westküste der Vereinigten Staaten, hat man ja gesehen beim russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, dass wenn die Souveränität der eigenen Daten nicht da ist, dass wir dann oder dann unsere Partnerländer wie die Ukraine komplett auf verlorenem Posten sind. Und deswegen hoffe ich natürlich, dass jetzt von den 35 Milliarden dann auch noch in den Bereich mehr Geld fließt. Und was den EU Space Act betrifft, da sind wir mit vielen Nachbarländern gerade dabei, auch auszuloten, was es für uns national auch bedeutet, was es auch für unsere Wirtschaft bedeutet. Wir sind mit dem ersten vorgelegten Entwurf in der Art und Weise als Haus noch nicht ganz einverstanden. Und mein Staatssekretär wird nächste Woche auch nach Brüssel fahren und wird mit unseren Nachbarländern, die das ebenfalls noch Nachbesserungsbedarf haben, dann auch diskutieren.
Dankeschön auch für die Einhaltung der Zeit. Und liebe Yael.
Merci. Vielen Dank. Jetzt hat Herr Coulomb für La France Insoumise für 3 Minuten das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Ministerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das ist eine Frage für die Ministerin Dorothee Bär. Die digitale Souveränität ist eine zentrale Herausforderung für unsere Gesellschaft, aber auch für die Streitkräfte unserer Länder. In Frankreich wird dieses Ziel jedoch nicht erreicht, denn Entscheidungen, politische Entscheidungen werden getroffen, sodass es keine ausreichenden Investitionen in die Industrie gibt. Man investiert viel lieber in andere Rechenzentren, beispielsweise durch Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate betrieben werden. Unsere Daten und unsere Metadaten werden dann gelangen damit in die Hände anderer Länder. Und man kann sich hier vorstellen, dass keine wirkliche Souveränität möglich ist, wenn wir nicht unsere Datenflüsse vom Anfang bis zum Ende auch wirklich in der eigenen Hand haben. Frau Ministerin Beer, ich habe auch die Frage, was Sie tun in Deutschland, um die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen in Deutschland zu schützen und die Sicherheit und die Souveränität ihrer zentralen Interessen zu schützen. Was können Sie der französischen Regierung raten, um hier ähnlich vorzugehen? Vielen Dank, Frau Ministerin Beer.
Also ich werde auf keinen Fall der französischen Regierung Ratschläge erteilen. Das wäre, glaube ich, extrem falsch. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass es uns ja eint, dass wir in Europa genau diese Souveränität gemeinsam wollen, dass wir in gemeinsame Ökosysteme investieren, dass wir, auch wie es am Gipfel ja in Berlin rausgekommen ist, genau diese gemeinsame Souveränität auch unserer Unternehmen haben. Da wurden ja auch viele Unternehmenspartnerschaften geschlossen, auch zwischen Frankreich und Deutschland. Das finde ich an der Stelle auch noch mal wichtig. Und grundsätzlich muss meines Erachtens für jedes Land gelten, wenn die Angebote da sind, entweder aus dem eigenen Land oder aus einem europäischen Land oder einem Wertepartner, die wir natürlich auch außerhalb der Europäischen Union haben, dass zunächst mal darauf zu setzen ist und dass wir natürlich die eigenen Cloud-Systeme auch nutzen müssen. Ich denke, dass wir in Deutschland und in Frankreich auch ausreichend Unternehmen haben, die das gewährleisten können. Und deswegen bin ich mir sicher, dass kein Politiker leichtfertig Daten an irgendwelche Länder gibt, wo unsere Sicherheit dann dadurch in Gefahr gerät.
Merci beaucoup, Madame la Ministre.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Coulomb, vielen Dank für die Antwort, Frau Ministerin. Ich habe noch eine Frage. Haben wir auf beiden Seiten des Rheins schon mal beziffert, wie hoch die Kosten sind, wenn die für die Entwicklung von KI? Ich glaube, Sie haben jetzt noch 30 Sekunden, Frau Ministerin Leinoff. Die digitale Souveränität, Herr Abgeordneter, besteht darin, die Sicherheit der Datenzentren zu gewährleisten. Und das ist auch das Ziel Frankreichs.
Merci. Je vais donner la parole maintenant à Monsieur Thierry Sauter pour le groupe socialiste. Anna Pick.
Vielen Dank, sehr geehrte Präsidentinnen, sehr geehrte Ministerinnen. Die künstliche Intelligenz ist nicht nur eine Herausforderung für unsere Demokratien, sie definiert auch unser geopolitisches Gleichgewicht neu. In der Ukraine wurde in Drohnen, in nachrichtendienstliche Systeme und Ähnliches entwickelt, auch in Störsender. Im Gazastreifen werden ebenfalls KI-Systeme vorangetrieben, die Auswirkungen haben. Es gibt unbemannte Systeme, autonome Systeme, die komplexe Missionen, tödliche Missionen umsetzen können. Die KI hat also die Kampfschauplätze stark verändert. Das ist eine Herausforderung für unsere Streitkräfte, für unsere Sicherheit, aber auch fürs Völkerrecht. Die Salassin sind Themen, die tödliche Auswirkungen haben können und die nur auf Sensoren setzen und keine direkte menschlichen Einfluss mehr erfordern. Wie kann hier also das Völkerrecht weiterhin geachtet werden? Denn diese Systeme, diese Salas-Systeme können nicht mehr beherrscht werden. Haben Sie, Frau Ministerin, etwas unternehmen, um die Nutzung der KI zu regulieren, um auch vor allem den Einsatz dieser Waffensysteme zu regulieren? Frau Ministerin Enorf zuerst. Vielen Dank. Also in Europa haben wir das Glück, dass Werte weiterhin hochgehalten werden und dass wir KI nicht einfach für alles nutzen. Es gibt den AI Act. Das ist die Grundlage dafür, dass unsere Werte weiterhin eingehalten werden durch den Einsatz von KI. Auch wenn zivile KI genutzt wird, ist das von zentraler Bedeutung. Sie haben jetzt ja von KI im Verteidigungsbereich gesprochen. Darüber kann ich jetzt hier als Ministerin für Digitales in Frankreich nicht sprechen, denn das ist ein Thema, das beim Verteidigungsministerium liegt. Aber ich kann Ihnen sagen, dass die KI-Politik in Frankreich darin besteht, dass wir eine menschliche KI stellen wollen, die alle Regeln unserer Gesellschaft einhält, auch in, natürlich auch im Verteidigungsbereich. Und das ist ein Thema, das auch innerhalb der G7 besprochen wird, denn es geht um einen verantwortungsbewussten Einsatz von KI. Vielen Dank, Frau Bär.
Also da kann man anschließen, wir haben ja in Europa ein ganz anderes System. Bei uns heißt es ja auch Human-Centered AI, bei uns steht kein Großkonzern wie in manchen Staaten oder der Staat über allem, sondern es ist immer cui bono, wem nützt das Ganze? Der Mensch ist immer im Mittelpunkt des Handelns und trotzdem brauchen wir selber solche Systeme, damit wir im Zweifelsfall auch unsere eigene Nation schützen können.
Herzlichen Dank dafür und wir fahren jetzt mit der deutschen Seite weiter. Wir sehen es nachher, dass die Franzosen sich dann, dass sie in einer Reihe kommen. Das hat auch etwas mit der Anzahl der Fraktionen zu tun, mit der Vielzahl. So, wir kommen jetzt zur Fraktion Die Linke. 3 Minuten, Sarah Miro, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine erste Frage geht an Ministerin Bär, und zwar, welchen Regelungsbedarf sehen Sie, um zum Beispiel Forschungssatelliten oder Forschungsaktivitäten im All gegenüber rein kommerziellen Satelliten zu schützen? Und meine zweite Frage geht an beide Ministerinnen, und zwar, inwieweit und in welchem Umfang muss sich Ihrer Meinung nach die Forschung für den Zivil- und Katastrophenschutz investieren, also wie viel mehr muss intensiviert werden, um mit der Zunahme an Klimakatastrophen Schritt halten zu können und auch auf künftige Probleme angemessen vorbereitet zu sein. Dankeschön.
Frau Bär.
Also die erste Frage habe ich ehrlicherweise nicht verstanden, weil außer Sie meinen, dass es um Kollisionen oder so geht. Ansonsten ist es natürlich wichtig, dass wir beides haben, dass wir die Forschungssatelliten haben und dass es möglich ist, dass wir jetzt auch kommerzielle Satelliten haben. Wir haben ja insgesamt komplett umgestellt, auch in der Raumfahrt, dass wir auch nicht ausschließlich sagen, es dürfen jetzt nur staatliche Anbieter darf es nur geben, sondern wir sind ja zu dem Paradigmenwechsel gekommen, dass wir zum Beispiel auch mit der ELC, mit der European Launcher Challenge, auch direkt auf unsere Unternehmen setzen, auch auf Start-ups setzen. Also deswegen habe ich das ehrlicherweise nicht ganz verstanden, wer da vor wem geschützt werden muss, außer Sie beziehen sich auf das Thema Weltraumschrott, aber auch da sind wir dran. Und das Zweite, mehr für Forschung für Zivil- und Katastrophenschutz, das findet ja statt, definitiv. Dafür habe ich ja letzte Woche auf 5,4 Milliarden insgesamt gezeichnet, weil das ein ganz, ganz wichtiger Schwerpunkt in dem Bereich ist, dass wir noch mehr auch für den Umweltschutz, den Klimaschutz, Waldbrände und so weiter und so fort, genau dafür werden jetzt auch dann die nächsten Programme starten.
Danke sehr. Ihre Frage ging auch an Frau Ministerin. Genau. Genau, bitte sehr.
Vielen Dank. Diese Frage betrifft nicht meinen Bereich. Ein anderer Minister in der Regierung ist dafür zuständig. Vielleicht kann ich Ihnen dazu noch etwas nachreichen, denn ich kann nicht im Namen meines Kollegen antworten, zumindest nicht korrekt und präzise.
Madame la Ministre.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Tatsächlich können wir jetzt feststellen, dass Sie die Antwort noch nachreichen. Jetzt hat Philippe Gousselin für Droite Républicaine für 3 Minuten das Wort. Vielen Dank, meine Frauen Präsidentinnen, liebe Ministerinnen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich richte mich an die beiden Ministerinnen. Sie haben, Frau Ministerin, den Wunsch Frankreichs angesprochen, die Daten zu schützen. Sie haben unterstrichen, wie wichtig das ist. Das ist ja auch richtig so. Wir müssen vorsorgen vor extraterritorialen Eingriffen. Dazu ist eine souveräne Cloud notwendig. Welche Zusammenarbeit streben Sie an? Welche Spitzenreiter soll es hier auch auf deutsch-französischer Ebene geben, um diese Souveränität wirklich zu gewährleisten? Können Sie uns die Modalitäten darstellen und vielleicht auch einen Fahrplan? Es wurde hier natürlich schon einiges geleistet, aber es wäre wichtig, noch einmal darzustellen, wie hier der genaue Zeitplan ist für unsere beiden Länder, um hier bei dieser wichtigen Frage voranzukommen. Denn es geht ja hier im Endeffekt um Vertrauen über den eigentlichen Datenschutz hinaus. Vielen Dank, Herr Abgeordneter, Frau Ministerin Le Hénaff. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, der Datenschutz trägt zur digitalen Souveränität Frankreichs und Europas bei. Es gibt eine Überarbeitung des Cyber Security Acts im ersten Quartal 2026. Das deutsch-französische Tandem ist der richtige Ort, um da voranzukommen. Außerdem soll auch der AI Act überarbeitet werden. Und wir haben versucht, das Thema anzugehen, um zu schauen, wie wir gemeinsam den Datenschutz bewältigen können. In Frankreich haben wir gewisse Meilensteine erarbeitet, um diesen einen Mindestschutz für die Cybersicherheit zu ermöglichen. Und wir arbeiten auch mit anderen Ländern zusammen an einer Definition für einen Mindestmaß an Cybersicherheit. Ich glaube, dass wir eine Definition schnell vorlegen können für Cybersicherheit, um den Datenschutz in Europa zu gewährleisten. Aber jetzt gebe ich erst noch mal das Wort an meine Kollegin in Deutschland. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Beer, möchten Sie das noch ergänzen?
Ich muss das nicht ergänzen. Danke.
Madame Le Hénaff.
Frau Le Hénaff. Nichts mehr hinzuzufügen? Okay, wunderbar. Dankeschön. Jetzt hat das Wort Frau Dominique Voynet der Fraktion Ökologiste Sozial. Dankeschön, Frau Präsidentin, Frau Ministerin, meine Damen und Herren. Sie haben ja für europäische digitale Souveränität plädiert. Was die EU-Kommission heute vorschlägt, liegt unter dem Deckmantel der Vereinfachung, erzielt aber das Gegenteil. Also die DSGVO wird immer komplexer und auch die KI-Gesetzgebung, die Definition auch der persönlichen Daten entwickelt sich in diese Richtung weiter. Die umweltbezogenen Auswirkungen der KI sind ja gewaltig und das sieht man in Frankreich und in Deutschland, sehen wir das kritischer. Fragen an die Ministerinnen. Deutschland und Frankreich möchten offenbar die DSGVO nicht weiter eröffnen. Wie sieht es auch aus mit dem E-Privacy Act und den Bürgerinnen und Bürgerrechten der digitalen Infrastruktur? Wie steht es um die EU-Sicherheit, wenn 70% der europäischen Daten über amerikanische Server laufen und ganz viel außerhalb von Europa produziert wird? Welche Mittel haben die CNIL und das BFDI in Deutschland Kontrolle auszuüben im digitalen Raum? Und Ihre Feuerkraft ist ja nicht so stark wie die der Regulatoren. Dankeschön, Frau Abgeordnete. Frau Le Hénaff. Vielen Dank für diese Fragen. Frankreich ist nicht für eine sehr groß angelegte Wiedereröffnung der DSGVO. Aber wofür wir sind, ist, dass wir das gezielte ansetzen und vereinfachen. Drei Grundpfeiler für die Vereinfachung möchte ich Ihnen mitteilen. Zunächst einmal ein risikobasierter Ansatz. Wir stärken die Harmonisierung der Anwendung der DSGVO überall in Frankreich. Es gibt ja da auch Unterschiede in einem Land zum anderen. Also wir möchten sie vereinfachen und wir möchten auch eine Formel anlegen, dass man uns einfach nur einmal eine Mitteilung gibt für alle möglichen Verfahren und Vorgänge. Die EU-Kommission verfolgt das aufmerksam. Die französischen Behörden und auch die CNIL engagieren sich für Vereinfachung. Sie möchten natürlich nicht die Grundwerte der DSGVO über den Haufen werfen, denn das liegt uns noch am Herzen, sondern sie möchten gewisse Fälle vereinfachen, und zwar ganz gezielt.
Merci beaucoup, Madame.
Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Beer.
Relativ ähnlich. Die Kollegin hat es angesprochen. Once-only-Prinzip ist so ein Stichwort, dass man eben auch die Möglichkeit hat, einmal seine Daten anzugeben oder Opt-in, Opt-out-Lösungen, ist immer die große Frage. Ich glaube, das ist ein Spannungsfeld zwischen auf der einen Seite natürlich Bürgerinnen und Bürger vor Missbrauch zu schützen, aber auf der anderen Seite unsere KMUs, unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen und vor allem auch unsere Startups nicht weiter zu gängeln. Oder wenn wir jetzt vorgehen beim Thema Cookies, also ich glaube, wir müssen insgesamt, weil wir auch als Bundesregierung sehr stark darauf setzen, das alles wesentlich stärker zu entbürokratisieren, spielt es hier natürlich auch eine wichtige Rolle, weil ansonsten unsere Wirtschaft vor große Probleme gestellt ist.
Merci beaucoup. Je donne la parole à présent Madame Sabine.
Vielen Dank. Jetzt Frau Sabine Tillet für Les Démocrates. 3 Minuten. Werte Präsidentinnen, werte Ministerinnen, werte Kolleginnen und Kollegen, beim deutsch-französischen Digitalgipfel haben sich Paris und Berlin dargestellt als Zugpferde in gewisser Hinsicht. Meine Frage richtet sich an Sie beide, denn da gab es doch eine kleine Divergenz zur europäischen Präferenz. Auf der französischen Seite sind wir der Meinung, dass das eine zuvorderste Priorität ist, sodass wirklich Europa hierfürn vorangehen kann, dass wir das brauchen. Aber ich vernehme von deutscher Seite, von Carsten Wildberger, dass er eher darüber sprach, dass der Staat wie ein Referenzkunde agieren sollte und seine Kaufkraft strategisch einsetzen sollte. Also gibt es da vielleicht noch den Bedarf, zu diesem Begriff noch einmal zu sprechen, zur europäischen Präferenz. Wie sehen Sie diese Frage? An Sie beide geht die Frage. Dankeschön, Frau Abgeordnete. Zunächst einmal hat das Wort Frau Bär.
Also ich bin nicht die Pressesprecherin von Carsten Wildberger. Das Einzige, was ich Ihnen tatsächlich auch aus den Besprechungen im Kabinett sagen kann, ist, dass wir insgesamt, und deswegen sehe ich da gar keine Divergenz zwischen den beiden oder keinen Unterschied zwischen unseren beiden Ländern, dass wir insgesamt sagen, wenn wir möchten, dass die Wirtschaft mehr investiert, ob das jetzt in KI-Infrastrukturen ist, ob das in Cloud-Systeme ist, in Rechenzentren, dass wir grundsätzlich immer auch Staat nicht als Referenzkunde, aber als Ankerkunde, als diejenigen, die auch den Unternehmen eine gewisse Sicherheit bieten, damit die Investitionen stattfinden. Da sehe ich jetzt aber ehrlicherweise gar keinen Widerspruch an den Aussagen.
Merci beaucoup, Madame.
Danke, Frau Leunov, bitte. Vielen Dank. Ja, genau. Ich möchte die Worte von Frau Bär komplett aufgreifen. Es gibt hier gar keinen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich zur europäischen Präferenz. Vielleicht ist das etwas Semantisches. Aber was ich sagen kann, ist, dass die Arbeitsgruppe, die von Deutschland und Frankreich eingesetzt wurde, also diese Facharbeitsgruppe, die schon eingesetzt wurde, die beim Gipfel ihre Arbeit aufgenommen hat und daran arbeitet, wie eine europäische digitale Dienstleistung definiert werden soll, dass sie schon den ersten Schritt abgeleistet hat hin zu einer gemeinsamen deutsch-französischen Definition. Und wir möchten auch unsere gesamten europäischen Kolleginnen und Kollegen zu dieser Definition überzeugen. Und in einem zweiten Schritt gehen wir dann gemeinsam weiter. Vielen Dank. Und zum Abschluss hat das Wort Vincent Thiebaud für die Fraktion Horizon et Indépendant. 3 Minuten, bitte. Werte Präsidentinnen, werte Ministerinnen, werte Kolleginnen und Kollegen, Souveränität ist unsere Fähigkeit zu schützen und zu regulieren, insbesondere bei den jungen Leuten. Das Europäische Parlament hat vor einigen Tagen eine Entschließung angenommen, die es ermöglicht, das Mindestalter in der EU für soziale Netzwerke und Plattformen zur Videoverbreitung bei 16 Jahren festzulegen. Und die sozialen Medien haben ja große Auswirkungen auf unsere Jugendlichen, auf die psychologische Gesundheit. Dann gibt es das Thema Cybermobbing. Das ist ein Thema, das uns sehr besorgt. In meiner Fraktion haben wir uns für ein Gesetz eingesetzt, eine digitale Volljährigkeit mit dem Alter von 15 Jahren festzulegen. Und ich möchte von Ihnen wissen, wie Sie sich dieses Themas annehmen. Denn wenn man souverän sein möchte, muss man auch in der Lage sein, Schutz zu bieten bei einem so wichtigen Thema. Schutz für unsere Jugend, die ja unser großer Reichtum, unsere größte Zukunft darstellt. Dankeschön. Frau Ministerin Le Hénaff, die letzte Antwort. Ja, vielen Dank für diese Frage. Ja, genau, die digitale Volljährigkeit ist ein bedeutendes politisches Engagement und der Staat trägt das voll und ganz, der Staatspräsident im Übrigen und auch unsere Fraktion arbeitet daran in der Assemblée Nationale. Das ist ein Thema, das wir auch im Ministerium behandeln. Es ist wichtig, die Minderjährigen zu schützen und es ist ein Thema, das auch weitergehen wird, parallel auf nationaler Ebene in Frankreich und auf europäischer Ebene. Informell gab es auf dem deutsch-französischen Gipfel ja ein Treffen mit den europäischen Amtskollegen, die sich schon für dieses Thema interessieren. Ich denke hier an Griechenland, an Spanien, an Zypern, Irland, Dänemark, die genau wie wir hier weitergehen möchten. und sich diesem Thema widmen möchten. Und das geschieht schon auf nationaler Ebene in Frankreich. Wir arbeiten an dieser digitalen Volljährigkeit, Altersgrenze bei 15 Jahren. Wir wissen noch nicht, welches Instrument da genau zum Tragen kommt, aber wir schreiten da ganz stark voran zu diesem Thema. Vielen Dank, Frau Ministerin. Frau Beer.
Ja, vielen Dank. Als von drei Teenagern habe ich da eine ganz klare Haltung diesbezüglich. Und als Politikerin, als Ministerin kann ich Ihnen sagen, das liegt bei uns im BMBF SFJ. Das ist unser Bildungs- und Familienministerium. Und meine Kollegin hat dazu jetzt erst eine Arbeitsgruppe nicht nur aus der Politik, sondern auch aus der Zivilgesellschaft eingerichtet, die genau diese Fragen erörtern. Was ich aber sagen kann, wenn die Berichterstattung stimmt, dass Unternehmen wie Meta die kritischen Daten zurückhalten, dann ist das natürlich etwas, was auch anzuprangern ist, weil das natürlich nicht geht, weil wir merken es natürlich, was es mit den Kindern und Jugendlichen macht. Vielen Dank.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Wir haben versucht, stringent durchzugehen, und das wäre ohne Ihre Mithilfe nicht möglich gewesen. Und deshalb ganz, ganz herzlichen Dank einmal Frau Ministerin Beer und Frau Ministerin Le Hénoff. Und ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute zur Verfügung gestanden haben, dieser Runde hier. Und ich wünsche Ihnen beiden alles Gute für Ihre Arbeit, auch für die gemeinsame Vertiefung unserer deutsch-französischen Zusammenarbeit auf diesen Zukunftsfeldern, die für unsere technologische und digitale Souveränität in den kommenden Jahrzehnten ganz entscheidend sein werden. Sie haben es ja beide auch in Ihren Antworten erwähnt. Und nochmal herzlichen Dank. Grüße nach Frankreich. Wir sind hier ganz real jetzt in Berlin. Und damit werde ich auch kurz ankündigen, was jetzt ansteht. Ich schließe den ersten Teil unserer Versammlung. Wir treffen uns jetzt gleich zum Gruppenfoto im Plenarsaal. Danach sind Sie dann herzlich zu einer kleinen Kaffeepause auf dem Dach des Reichstagsgebäudes eingeladen. Und bei dieser Gelegenheit empfehle ich Ihnen auch sehr gerne, mal einen kurzen Ausflug auf die Kuppel zu unternehmen. Der Blick über unsere Hauptstadt ist einzigartig. Und ich will kurz erwähnen, dass wir mit rund 2 Millionen Besucherinnen und Besuchern pro Jahr das meistbesuchte Parlament auf der Welt sind. Im Anschluss, da bitte ich ganz kurz noch mal zuzuhören, bitte, um 17.15 Uhr geht es weiter mit dem zweiten Teil unserer Versammlung unter der Leitung der beiden Co-Vorsitzenden des Vorstands, Frau Brigitte Klinkert und Herrn Andreas Jung. Herzlichen Dank, und wir sehen uns später wieder. Bis dann. Erstmal zum Foto.
Et pour les collègues français, n'oubliez pas de mettre votre badge visible pour pouvoir accéder à l'hémicycle pour faire la photo de famille. Merci. C'est maintenant. Tu peux le mettre. Je ne voyais pas.